Wetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter, unserem kleinen, aber feinen Entspannungsmagazin mit dem Thema Hannover 96. Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin, dass ich den Urlaub überstanden habe und wieder hier bei euch im Studio sein kann, dass ich vor allen Dingen hier bei Ben sein kann. Grüß dich, Ben. Hallo.
Hallo, moin.
Ben hat ja hier super die Stellung gehalten. Wenn wir Publikum hätten, würde ich sagen, gebt doch mal einen kleinen Applaus jetzt für Ben. Jawohl. Bitte alle Anrufenden, die immer anrufen könnten, jetzt bitte alle auf einmal bei uns das Telefon klingeln lassen, so als Applaus, vielleicht Ersatz.
Absolut, wenn Sie mögen, sehr gerne.
Und draußen versuchen Sie dann irgendwie, wo gehen wir zuerst dran? Wir haben ja nur ein Telefon, insofern, das kann ja nur einmal klingeln. Ja, also wir sind da, Ben ist sowieso hier, ich bin auch wieder da und wir haben auch noch Verbindung nach Köln, in den Kölner Keller, zu Niklas. Grüß dich.
Ja, guten Abend. Hallo.
Moin.
Schön, dass ich da bin.
Das freut uns
sehr
auch.
Schön, dass du da bist.
Das freut uns auch, dass du dabei bist. Wir klären gleich mal, du hast das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen, richtig, ja.
Und aber natürlich logischerweise auf einem Bildschirm.
Das ist richtig, ja. Ich habe mich Freitagabend auf das Sofa gesetzt.
Ja. Auf das Sofa, sehr schön. Ja, ich war tatsächlich im Stadion, hatte viel Spaß, hatte auch meinen Patensohn dabei, der allerdings HSV-Fan ist. Deswegen war der Spaß so ein kleines bisschen gedimmt, weil man immer so gucken musste, wenn man sich zu viel freut. Und er war es dann auch, der sich gleich zu mir umgedreht hat und gesagt hat, Tor gilt doch nicht. Als das schön aussehende aus unserer Entfernung, weil man hat ja mit der Hand, konnten wir ja nicht sehen da hinten, dieser schöne Heber von Yannick Rochelt, dann zugegebenermaßen vollkommen zu Recht natürlich zurückgepfiffen wurde. Trotzdem war man so ein bisschen...
Aber es ist natürlich schwierig, einerseits Hannover 96 anzufeuern und andererseits natürlich Aufbauhilfe hier zu leisten oder irgendwie zu sagen oder irgendwie zuzusehen, dass die Stimmung nicht gänzlich kippt. Ne?
Das ist richtig, aber man muss vielleicht so offenlegen, mein Patensohn ist 20. Das heißt, also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man hier so catchelmäßig mit einem kleinen Kind irgendwie umgehen muss, das anfängt zu weinen.
Vielleicht muss man dann irgendwann versuchen zu unterbinden, dass irgend so ein Becher geworfen wird oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Ne?
Nee, das war alles jetzt. Nein, das war schon. Ach, das war alles völlig in Ordnung.
Sehr gut.
Alles gut. Ben, du hast das Spiel auch gesehen, nehme
ich an. Ja, selbstverständlich.
Ne? Das ist sehr schön. Ja, es war, es ist ja sozusagen das Spiel nach der Götterdämmerung. Quasi so ein kleines bisschen. Also wir haben irgendwie ein Donnerwetter erlebt vergangene Woche, wie wir es so noch nicht so oft in der Form hatten. Zumindest in der Form, dass selbst Markus Mann einen für uns sehr schönen Begriff geprägt hat mit dem Schlafwagenfußball, dass er dann noch so richtig sich empört hat nach der Vorstellung in Bielefeld.
Ich glaube, Markus Mann hat noch nie so direkt auf den Trainer angezählt.
Eben,
oder?
Ganz genau. Also, dass man so das Gefühl hatte, es war natürlich immer noch kein direktes, also er hat ihn ja nicht angesprochen direkt, aber dieses allzu lange schaut man das nicht mehr an, so ungefähr, ja. Ne, das war schon, genau, das hatte eine neue Substanz, deswegen das erste Mal in dieser Form, würde ich auch sagen.
Ja.
Die Presse, wie sie ist, natürlich sofort drauf eingestiegen. Das war dann sofort, Stuhl wackelt, Schicksalsspiel sowieso. Nun wissen wir ja, in dieser Saison ist ja fast jedes Spiel ein Schicksalsspiel, weil wir ja diese interessante Nummer mit dem Dreijahresplan haben, der ja ärgerlicherweise in diesem Jahr jetzt vollendet werden müsste. Das heißt, wir wissen ja alle, wenn es zu schnell nach... geht vielleicht doch nicht so nach oben, wie wir uns das wünschen. Und ich sage das jetzt extra, weil die Geste allein würde nicht ausreichen, weil wir sind ja jetzt auch ein Podcast. Nur für unsere Podcast-Hörer, dass sie nicht denken, sie werden hier alleine gelassen mit Geräuschen. Stimmt. Also, ne, es geht nicht ganz so nach oben. Dann ist ja sofort eigentlich die Begründung hinterlegt, na gut, dann müssen wir halt, klar, den Trainer vielleicht doch wechseln.
Wie gesagt, also ich fand's irgendwie spannend, dass dieses Mal wirklich eine völlig neue Dynamik aufkam. Also es ist irgendwie eine ganz andere Nervosität, die ich vorher so noch nicht beobachtet habe bei Hannover 96, seitdem Markus Mann und auch Stefan Leitl da sind. Mhm. Also Markus Mann, der mehr oder weniger indirekt direkt auch Stefan Leitl mit angezählt hat und Schlafwagenfußball. Und er hat auch ganz genaue Vorstellungen, welche Konsequenzen man ziehen könnte.
Dann richtig, die Medien. Das kam auch noch, ja.
Genau. Und dann kurze Zeit später, als dann Stefan Leitl auf den gleichen Zug mit aufgesprungen ist und gesagt hat, am Ende sitzen wir alle in einem, also gemeinsam im Boot, so indirekt so ein bisschen, Na, was soll ich denn mit dieser Mannschaft machen, wenn du mir nicht die Mannschaft gibst, die ich brauche? Also er sagt ja, also es steht ja, ist ja ein offenes Geheimnis, dass er einen Innenverteidiger braucht, einen Linkverteidiger, noch einen Sechser irgendwie. Also am Ende hat Stefan Leitl diesen Ball wieder zurückgespielt. Und ich meine, diese Dynamik, die hatten wir vorher noch nicht. Da ist er.
Genau.
Diese Dynamik, die hatten wir halt vorher irgendwie noch nicht so richtig bei Hannover. Und das war schon ganz spannend, mal irgendwie mit anzusehen, wie sie jetzt damit umgehen.
Genau. Und dann dieses Spiel, wie sind sie damit umgegangen? Ziemlich bravourös. Wenn man jetzt mal nur der Presse glaubt, dann ist es ja quasi ein ganz großer Sieg für Leitl, weil er hat sehr offensichtliche Maßnahmen ergriffen und alle haben in irgendeiner Form ganz gut gegriffen, kann man sagen. Ich glaube, es waren 5 neue in der Mannschaft. Im Vergleich zum
Bielefeld-Spiel. Hat jetzt mal auch nicht angefangen.
Ich habe die Zahl irgendwo gelesen, ich habe sie nicht überprüft, aber es waren tatsächlich auch wirklich einige. Ja. Ich glaube, Christiansen hat meistens auch nicht angefangen, beispielsweise.
Genau.
Ja, und dann war auch eine neue, ich glaube, ein bisschen neues System, also die Viererkette. Halstenberg würde ja gerne so von hinten heraus, das hat er dann ignoriert, glaube ich. Das war dann halt nicht möglich. Aber das hat gut funktioniert. Und wir haben einen Gangkamm zum ersten Mal in der Startelf gehabt. Das war, glaube ich, von vielen Fans gefordert. Und ja, man kann auch sagen, abgesehen davon, dass es jetzt ein Elfmeter-Tor war, aber er war ja auch derjenige, der das Elfmeter-Tor sozusagen verursacht, also rausgeholt hat quasi, dankend angenommen hat, kann man auch sagen, weil es war ja, glaube ich, so ein Kann-Elfmeter, über den man sich aber auch nicht beklagen müsste.
Ja, ich finde schon, den sollte man schon geben. Also es war
sollte man.
War schon klarer, so ein klassischer Fußfeger, oder? Also würde ich sagen. Also ich denke schon.
Ich glaube, es ist so ein Elfmeter, der auch manchmal nicht gegeben wird. Ja. Und dann sollte man auch nicht zu empört sein, weil, wie gesagt, es war schon ein Elfmeter, kann man schon sagen, aber man muss ihn nicht geben.
Ja,
vielleicht lassen wir es dabei so ungefähr, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Auf jeden Fall, also ein Gang kam. Dann. Ich war ja sehr, sehr erfreut, als erstens, dass er gespielt hat und zweitens, wie er gespielt hat. Der junge Mann, den ich vor kurzem noch irrtümlich für einen Balljungen gehalten habe, als er mit dem Rücken zu mir unten beim Warmmachen stand im Stadion. Ich dachte, was macht denn der? Oder ist das ein Schulpraktikant bei 96? Er ist halt wirklich relativ klein, aber das macht bei ihm nicht so viel. Lee hat zum ersten Mal gespielt. Und ich finde, obwohl er, ich habe da nur in der einen Tageszeitung geschaut, die ich manchmal lese, da hat er 3 Punkte gekriegt, da habe ich so gedacht, ich fand den richtig gut. Also ich fand den nicht irgendwie nur so mittel, sondern ich fand, der hat echt belebt. Gut, es ist nicht alles geglückt, es hat auch nicht sofort alles funktioniert, aber ich finde, der hat sich so reingebissen und reingekämpft und dann wirklich auch im Zusammenspiel auf der rechten Seite da wirklich... Oder was sagst du? Wie fandst du es?
Also ich finde auch, dass eigentlich Lee wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Was generell aufgefallen ist in diesem System, er hat ja mit Viererkette gespielt, mit dem Vierer-Mittelfeld, wo er manchmal eher 2 Sechser hatte und 2 offensive Außen. Mal war er immer bei der Raute, also sehr variabel. Aber was mir halt auch sehr gut gefallen hat, war eben auch das Spiel von Lee, generell eigentlich vom ganzen Mittelfeld. War super harmonisch. Bei Lee würde ich sagen, er hat sich, wie du sagst, total reingebissen und reingeworfen, die 2 Kämpfe, war auch durchaus ein kreativer Kopf. Was er ein paar Mal zu oft gemacht hat, ist, so einen Freistoß rauszuholen. Er hat häufiger versucht, irgendwie diesen Freistoß zu ziehen, wo ich denke, wenn du es schaffst, stehen zu bleiben und diesen Ball vielleicht jetzt doch noch irgendwie in die Schnittstelle zu spielen, dann würdest du deine eigene gute Leistung echt noch krönen. Also das ist quasi von mir irgendwie ein Punktabzug, aber ansonsten hat mir Lee im ganzen Mittelfeld gemeinsam mit Rochelt, Leopold und vor allem auch mit Christiansen extrem gut gefallen.
Ich gebe zu, ich bin ja nicht so der große Beobachter, dass ich jetzt immer genau sagen kann, wer alles wie gespielt hat, aber nach dem, was man gelesen hat, war dann ja wohl auch Christiansen in einer Leistung, die er so noch nicht gezeigt hat bei uns.
Naja, vor allem, ich denke mal, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Genau, wir können ja mal schauen.
Christiansen hat wirklich überragend gut gespielt, was natürlich jetzt auch sehr, sehr schnell. Dann wieder, es geht ja wirklich sehr schnell im Fußball. Ne? Und jetzt, es wurde jetzt wochenlang gefordert oder gesagt, wir brauchen noch einen Sechser. Und jetzt kursieren auch immer wieder verschiedene Namen, über die werden wir nachher auch kurz noch sprechen sicherlich. Und jetzt macht Christiansen auf einmal ein wirklich überragend gutes Spiel und jetzt ist auf einmal das so ein bisschen in Frage, brauchen wir überhaupt noch einen Spieler? Ja. Oder haben wir nicht mit Christiansen und mit Kunze dann auch wirklich mehr als würdigen Backup für Christiansen? Ich glaube, Christiansen hat das, also wie ich finde, das beste Spiel in den letzten 90er gemacht. Das war überragend, war total stark.
Ja, also finde ich auch, dass man da nochmal gucken muss. Aber ich meine, wie du schon sagst, das geht dann immer ganz schnell. Jetzt sagt man plötzlich, na, wir haben doch da einen. Aber
es geht ja immer schnell.
Die Beständigkeit ist ja genau das Problem. Und da, also sagen wir mal so, bis jetzt hat Christiansen es noch nicht den Eindruck gemacht, dass er leistungstechnisch da immer auf diesem Niveau spielen kann. Wenn das jetzt der Fall wäre, vielleicht liegt es ja auch am System. Also na klar, das hat alles ganz gut miteinander funktioniert. Mir ist noch aufgefallen im Stadion, das fand ich auch irgendwie ganz gut, weil immer wenn ich bei Twitter gucke und da steht dann irgendwie die Aufstellung, dann wird immer wieder gemeckert so, warum spielt der Nielsen immer, warum ist der Nielsen immer drin? Oh, was hat denn der gegen den Trainer in der Hand? Ne? Jedes Mal. Weil Nielsen ja auch jedes Mal Opfer in der Startaufstellung ist.
Das stimmt.
Und keine Ahnung, ich fand, gut, da hat ja wahrscheinlich auch nicht alles geglänzt, aber ich finde, das war wieder so ein Spiel, wo man gedacht hat, ich weiß, warum man den reinnimmt. Der kämpft, der gibt da alles und das in einer Weise, und das hat auch gut gefruchtet, fand ich teilweise. Also ich verstehe nach diesem Spiel wieder noch ein bisschen weniger diese Meckereien.
Nielsen ist gut, Nielsen hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem gibt es, glaube ich, viele Fans, die mal so dieses Duo von Gangkamp und Trisoldi vorne sehen wollen.
Ja.
Einmal halt einen schnellen Stürmer, aber auf der anderen Seite dann eben auch den Stürmer, der halt dann vor allem Kopfball stark ist, ne?
Das ist ja auch die andere Seite. Ich war ganz überrascht, als ich gelesen habe, dass Lee ein Stürmer ist. Also, dass der unter Sturm geführt wird.
Ja, ja,
so und, offensives und ich Mittelfeld, sehe jetzt auch Nielsens Rolle tatsächlich im Augenblick, wie er sie jetzt gerade ausfüllt, viel weniger als Stürmer. Ja. Also, er ist natürlich, ich hätte jetzt auch mal gerne zwei Leute, die wirklich so richtig Stürmer sind, so wie ein Gangkamp erkennbar. Ja. Trisoldi auch. Ja. Geht mir genauso. Was sagst du, Niklas, bevor wir unseren ersten Anrufer dann gleich auch dazu holen?
Ja, ich glaube, dann kannst du es so wieder nicht spielen. Ne? Also dann kannst du dieses 4-2-3-1, was gut funktioniert hat, so nicht spielen. Ich finde aber, dass alle da vorne echt viel Variabilität haben. Ne? Also Lee sehe ich in unterschiedlichen Rollen. Und Nielsen, da bin ich eh schon länger ein Fan von. Nicht nur wegen seines spielerischen Potenzials, weil das ja dann doch eher irgendwie gute zweite Liga ist. Aber ich finde, der taugt als so eine Vaterfigur da vorne halt. Ne? Mhm. Also egal, ob mit Trisoldi oder mit jetzt einem Gangkamp, der ja auch erst 24 ist, oder Rochelt, Lee, das sind ja alles auch wirklich junge Leute, die, glaube ich, auch so jemanden brauchen, der da vorne Ansagen macht, Kommandos gibt und einfach so diese Leader-Funktion da in der Offensive übernimmt. Und dafür, finde ich, ist Nielsen Gold wert, egal wie Leitl ihn dann spielerisch einsetzt.
Aber wie du es gerade schon gesagt hast, genau diese Variabilität, die du gerade angesprochen hast, die ist es. Du hast Nielsen als relativ festen Punkt, aber ansonsten hatte ich den Eindruck, und Christiansen auf der 6, der war auch recht fest, aber Leopold, Lee, Rochelt und Gangkamp, die haben permanent ganz häufig auch Position getauscht. Ne? Ja. Dann hat sich mal ein Gangkamp fallen lassen, dann ist mal irgendwie Rochelt irgendwie durchgestartet, dann war auf einmal Leopold, der sich irgendwo abgesetzt hat. Also diese Variabilität, die hat dieses Spiel echt ausgezeichnet. Und du hast gemerkt, Hamburg hat richtig Probleme gehabt, da irgendwie dahinter zu kommen. Ja. Also Hannover hat das richtig ausgetüftelt gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen.
Und wahrscheinlich auch wurden sie ein bisschen überrascht, ne, kann man sagen. Weil damit haben sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet mit dieser Aufstellung und mit dieser Spielweise.
Wir haben letzte Woche hat Hascher angerufen und hat seinen ersten Tipp abgegeben. Und Hascher hat gesagt, als Tipp, wie sollten wir das Spiel gegen Hamburg angehen? Am besten einigeln. So, und dann sollten wir halt gucken, er hat 5-0 getippt für
Sehr
Hamburg.
Sehr gut, dann fragen wir ihn nochmal. Er ist, glaube ich, am Telefon.
Er ist am Telefon, fragen wir ihn direkt.
Hasche, hallo, schönen guten Abend.
Ja, wir hören
Ach, jetzt ist er schon beleidigt? Nein, das kann ja nicht sein. Hasche, komm, du kannst jetzt gleich zu Kreuze kriechen, aber du musst dazu schon was sagen.
Jetzt?
Ja, das war jetzt nur so ein Knacken.
Hallo,
jetzt hören wir dich.
Jetzt, wunderbar, hast du die Verbindung doch noch reingestöpselt.
Moin.
Hallo, schönen guten Abend, grüß euch, hallo Matthias, hallo Benjamin, hallo Niklas.
Jawohl, moin.
Hascha, konntest du uns gerade zuhören, unsere Einleitung, oder warst du mit Kabellegen beschäftigt?
Ich habe vielleicht dann die letzten Sekunden nicht gehört.
Okay, gerade die
waren... Also ich habe nur noch mitbekommen, dass Benjamin nicht erwähnt hat, dass ich letzte Woche die Mannschaft so ein bisschen angestachelt habe.
Zum Einigeln wolltest du sie bewegen.
Ja, also das war jetzt ja diesmal eine komplett andere Spielweise, damit habe ich auch nicht gerechnet.
Ja, siehst du, du und der Trainer von Hamburg.
Ja, also das Spieltagserlebnis, das fing ja schon eine halbe Stunde vor Beginn mit der Bekanntgabe der Aufstellung an. Ja. Als ich das gesehen hatte, da habe ich dann auch erst gedacht, mit dieser Auswahl hat er alle überrascht. die Fans, die Gegner, vielleicht sogar auch die eigene Mannschaft. Also ich wusste auch nicht erst recht, was ich davon halten sollte. Entweder bettelt der Trainer um seine Entlassung und Erlösung von dem Ganzen, oder er ist der schlaueste Taktikfuchs unter der Sonne.
Aber daran siehst du ja auch,
hat funktioniert.
Ja, aber daran siehst du ja auch schon wieder, wie eng das alles beieinander ist. Ne? Entweder Stefan Leitl kämpft jetzt so halb irgendwie um seine Entlassung mit dieser Aufstellung, oder aber er gewinnt dieses Spiel und wir sind auf einmal jetzt dann Tabellenerster sogar gewesen über Nacht oder sowas. Jetzt sind wir gerade Tabellendritter und haben, glaube ich, den besten Saisonstart seit was weiß ich wie vielen Jahren. Also seit jetzt ist ja Zeit, haben wieder alles super, ne?
Ja, also die einzige Konstante, Zieler im Tor und beim Streichholzziehen, wer Linksverteidiger spielen muss, hat dem wieder das kürzeste Stäbchen gezogen. Hm. Das waren jetzt nur die einzigen Konstanten, die noch übergeblieben waren vom letzten Wochenende.
Also halb, das stimmt. Ja, würdest du eigentlich, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, würdest du dem links weiterhin spielen lassen? Ich meine, er macht das wirklich gut, ist völlig ordentlich. Ich würde mir nach wie vor häufig mehr Spielzeit von Eze wünschen. Wie siehst du das?
Ja, genauso. Ich würde auch lieber vielleicht Moroja vorziehen und dem soll hinter ihm absichern auf der rechten Seite. Hm. Aber das Problem haben wir ja schon seit Monaten, dass wir hier diese Lücke vom Derek Köhn nicht geschlossen haben. Da sind wir auch schon in der letzten Spielzeit so rausgegangen. Und da ist leider nichts passiert.
Auf ja,
der linken Seite.
Es gab ja dann jetzt.
Nee, würde ich ruhig das Vertrauen mal schenken.
Ja, aber es gab ja jetzt, weil du gerade die Lücke ansprichst, es gab ja jetzt die besonders kreative Idee, die Lücke von Derek Köhn zu füllen mit Derek Köhn.
Ja, das habe ich auch erst so gedacht, ist jetzt 1. April, aber wenn sich das realisieren lässt und er ist fit und hat die gleiche Form, wie wir ihn kennengelernt haben, dann hätte ich nichts dagegen. Mhm. Ich glaube, das wäre eine gute Verstärkung für uns, bevor wir einen Fremden nehmen, von dem wir nicht wissen, wie er einschlägt, ob er zur Mannschaft passt. Er hat ja schon den Vorteil, dass er hier die Struktur und den Verein und viele der Leute kennt. Und er könnte uns wahrscheinlich von Tag 1 sofort weiterhelfen.
Die Wege. Ich denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass Derek Köhn auch seinen Parkplatz wieder bekommt, den er
Also ich meinte jetzt auch, ich meinte jetzt nicht die Wege zur Toilette, sondern schon auch vielleicht jemand.
Wer weiß. Nee, aber jetzt, wo wir schon bei diesem Thema sind. Derek Köhn ist jetzt im vergangenen Winter zu Galatasaray gegangen, angeblich für eine Ablöse von 3,5 bis 4 Millionen Euro.
Nicht so viel geflossen.
Es sollen wohl 2,5 Millionen bisher geflossen sein. Und deswegen gibt es eben dieses Gerücht, dass jetzt Galatasaray versucht, irgendwie anfragt, wollt ihr nicht den Köhn wieder haben, wollt ihr ihn euch nicht ausleihen?
Die haben wahrscheinlich in der Portokasse nachgeschaut und gemerkt, oh, wir haben gar nicht so viel. Die haben
gesagt, hier ist ein Problem, wollt ihr nicht wieder haben vielleicht für eine Saison und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie den Rest vielleicht verrechnet bekommen. Mhm. Angeblich gibt es auch ein Gerücht von Spartak Moskau für Derek Köhn, wobei ich aus verständlichen Gründen durchaus nachvollziehen kann, wenn Derek Köhn sagt, ja, weiß nicht, ob ich jetzt... Ich habe keine Lust, jetzt nach Moskau zu gehen. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Aber das ist auf jeden Fall, das Gerücht, was umgeht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt,
dass... Aber ich denke, Boykott sollte dann auch und Sanktionen sollten auch für Fußballspieler gelten. Ja. Dass sie auch nicht exportiert werden nach Russland.
Ja. Nee, aber ich glaube wirklich...
Aber die versuchen so wahrscheinlich dann ein Gerichtsverfahren hier beim Fußballbund dann dadurch zu umgehen.
Bei der UEFA dann.
Ja. Dass man sich dann so irgendwie gütlich einigt auf diese Art und Weise.
Das stimmt. Ja. Was ist denn jetzt deine Herangehensweise beim Spiel gegen Düsseldorf? Ich meine, Düsseldorf ist jetzt gerade, gucken wir mal nach, ich glaube, Düsseldorf ist jetzt gerade auf Tabellenplatz 2, direkt vor Hannover. Düsseldorf hat bisher absolut vergleichbar gespielt wie Hannover. Die haben das erste Spiel auch 2-0 gewonnen, danach gab es ein 0-0 Unentschieden, danach haben die 2-0 im DFB-Pokal verloren, auch gegen Drittligisten mit Dynamo Dresden. Jetzt haben die nicht 1-0 gewonnen, sondern 2-1 gewonnen. Das ist der einzige Unterschied bisher im Saisonverlauf zwischen Düsseldorf und Hannover. Wie denkst du denn, wie sollte man denn Düsseldorf angehen? Sollte man sich auch wieder einigeln, wie jetzt gegen Hamburg? Oder sollte man so versuchen, offensiver und forsch ranzugehen, wie gegen Hamburg?
Ja, also vielleicht spielt uns dann noch in die Karten, dass die Düsseldorfer weniger Zeit zur Vorbereitung und Erholung haben als wir. Ja. Und nach dem Spiel am gestrigen Sonntag gleich wieder am Freitag ran müssen. Mhm. Also Startelf, kann ich mir vorstellen, ruhig gleich so starten, wie... das jetzt gemacht haben gegen den Hamburger Sportverein, aber vielleicht Nielsen auch gleich durch den Trisoldi mal ersetzen, dass die zusammen spielen können, Ngankam und Trisoldi. Dann aber auch ruhig auch mal mit frühen offensiven Wechseln für Rotation und frischen Schwung sorgen. Ja, und ansonsten in der Woche fleißig Eckbälle und Freistöße üben, damit wir für Freitag hoffentlich einen anderen Schützen als Enzo Leopold finden. Und ja, wenn ich mit einem 1:1 dann Freitagabend dann rausgehe, dann bin ich auch schon zufrieden.
Ja, mein persönlicher Tipp sogar gegen Düsseldorf ist 0:0. Also ich glaube, Hannover hat bisher 0 Gegentore bekommen, Düsseldorf jetzt 1. Obwohl die eigentlich auch jetzt gegen Ulm.
Ja, wenn wir die Nullserie halten, auch gut, ja.
Ja, also deswegen, mein persönlicher Tipp, es wird 0:0. Ich glaube, es wird ein furchtbares Spiel. Aber das.
Ja, das wird natürlich dann hier passen zu unserer weiterhin generellen Torharmlosigkeit. Mhm. Und unsere Standards sind eigentlich auch verstecktes Zeitspiel. Für alle wäre es wahrscheinlich sinnvoller, auf die Ausführung von Eckbällen und Freistößen zu verzichten und den Ball immer gleich den Gegner freiwillig zu überlassen.
Ja. Ja, das stimmt.
Okay, ich höre da gar nicht so großen Optimismus raus.
Nee, also Düsseldorf ist ja eine gute Mannschaft, da muss man schon Respekt vorhaben und das anerkennen, dass sie auch erfolgreich sind. Und wenn wir da jetzt dann diesen Erfolg gegen den HSV dann bestätigen können, dass wir dann an zwei Spieltagen hintereinander gegen einen Aufstiegsfavoriten hier gut bestehen können, dann ist das doch ein gutes Zeichen dann, dass es dann doch eine Aufwärtsentwicklung gibt.
Naja, man muss zumindest mal gucken. Ich meine, wir haben auch die letzten Jahre immer wieder darüber gesprochen, wenn du aufsteigen willst, dann musst du die direkten Duelle gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. So. Und Hamburg ist ein direkter Konkurrent um den Aufstieg, auch wenn Hamburg, wenn wir ehrlich sind, natürlich nicht aufsteigen wird. Die werden am Ende wieder Vierter werden. Vielleicht schaffen sie die Relegation. Aber die sind theoretisch eben ein direkter Konkurrent, gegen den du gewinnen musst. Das war ein 6-Punkte-Spiel. Und das nächste 6-Punkte-Spiel folgt jetzt mit Düsseldorf. Ne? Danach kommt Kaiserslautern. Ich glaube, die werden nicht unbedingt um den Aufstieg mitspielen. Paderborn sehe ich dann schon wieder anders. Also das sind jetzt natürlich die 6-Punkte-Spiele, wo dann wieder sagen kannst, so ein 0-0 Münster kannst du wieder verzeihen.
Wobei auf der anderen Seite man auch wieder sagen muss, auch in 6-Punkte-Spielen gibt es ja überraschenderweise immer nur 3 Punkte, ärgerlicherweise. Ja, und wir haben gerade in der letzten Saison, würde ich sagen, festgestellt, dass es ja gerade auch die Spiele sind, wo man eben, ne, wo man so denkt, na, die werden sie ja auf jeden Fall schaffen. Dass das die Spiele waren, an denen es besonders gekrankt hat. Also gerade gegen die Großen haben wir sowieso uns ja meistens etwas besser hingestellt. Wichtig ist, wenn du da oben mitspielen willst, möglichst auch Punkte machen, einfach kontinuierlich. Und das gilt vor allen Dingen auch in diesen vielen Spielen, die vielleicht keine absoluten Aufstiegskonkurrenten
sind. Zum Beispiel Münster, ja, das hatten wir ja letztes Mal auch mit Osnabrück zum Beispiel, ne?
Niklas wollte, glaube ich, was sagen.
Richtig, absolut. Ich wollte dir beipflichten. Und zwar insofern, dass ich nicht müde werde zu sagen, dass diese zweite Liga so eine wackelige Liga ist. Ne? Ich finde wirklich schon wieder spannend, dass 3 Spiele gespielt sind und keine Mannschaft es geschafft hat, 9 Punkte zu holen. Also einfach da mal so ein Zeichen zu setzen direkt am Anfang und mal 3 Spiele zu gewinnen. Mhm. Das ist doch verrückt. Also diese Liga ist, also Hasche, du sagst es ja völlig zu Recht, so Düsseldorf ist stark. Und Ben, du hast gesagt, so man kann irgendwie dieses Münster dann wieder ausgleichen. Aber es ist ja verrückt, dass man das überhaupt so kann. Also dass es nach 3 Spieltagen so ist, dass man mit 7 Punkten ganz vorne steht. Finde ich verrückt. Und ich glaube, es geht um wirklich alle Spiele und irgendwie darum, so eine Konstanz halt da einfach reinzubekommen und nicht nur dann da zu sein, wenn es gegen Hamburg geht oder wenn es gerade mal schlecht lief und man jetzt irgendwie was verändern muss, sondern es muss eigentlich Woche für Woche eine Konstanz auf dem Platz sein. Das müssen keine überragenden Spiele sein, aber so irgendwie so eine Note 3 reicht.
Aber Stichwort Konstanz, was mir aufgefallen ist, auch wenn jetzt keine Mannschaft bisher dabei ist, die 9 Punkte hat, also alle 3 Spiele gewonnen hat, gibt es neben Ulm noch eine zweite Mannschaft, die immerhin es geschafft hat, auch wieder an der Konstanz, alle 3 Spiele zu verlieren. Und das sind die Blau-Gelben, die bisher mit 0 Punkten und minus 11 Toren Tordifferenz auf dem letzten Platz stehen. Naja, ich wollte es mal gesagt haben.
Da darf man aber auch mal Mitleid haben. Also was ich dann nur befürchte ist, dass wenn das Folgespiel jetzt nach dem Hamburger Sportverein dann wieder ein schlechtes Spiel wird, dass wir dann wieder Diskussionen haben. Also es wäre gut, wenn wir wirklich dann mal hier mit 2 Spielen hintereinander schon mal hier so eine kleine Erfolgsserie haben. Also ich befürchte, dass wir dann sonst nur einen Zeitaufschub wieder haben und dass es dann wieder losgeht mit der Trainerdiskussion. weil ja der Leitl schon in der Vergangenheit immer oft genug Kredit bekommen hat. Hat auch seine ehemaligen Fürth-Spieler bekommen. Also man hat ihm schon vieles zugestanden.
Wobei?
Und wenn das Spiel gegen Düsseldorf wieder ein schlechtes wird, dann werden die Stimmen wieder laut, ja, dass er dann nicht safe ist und dann irgendwann mal über die Planke gehen muss. Und ich glaube, jetzt am Wochenende hatte der Markus Mann bestimmt am Wochenende schon viel Arbeit damit gehabt, jetzt überall bei den verfügbaren Trainern auf dem Markt anzurufen und zu sagen, nee, sorry, klappt doch nicht mit Montag, aber ich melde mich vielleicht in ein paar Wochen nochmal.
Wobei das ja eigentlich eine altbewährte Taktik ist, bei Hannover, ne? Ab dem Moment, wo Stefan Leitl in der Kritik steht, gewinnen wir auf einmal die Spiele und holen unsere Punkte. Also vielleicht sollte man weiterhin Stefan Leitl einfach dauerhaft
unter Druck stellen.
Unter Druck setzen und dauerhaft irgendwie sagen, du, dein Stuhl wackelt. Und das sollte einfach nicht aufhören bis zum Ende der Saison. Dann steigen sie auf.
Vielleicht sollte man ihm gleich einfach nur so einen Gesundheitsstuhl, diese Teile, die so, oder so einen Ball, so einen Medizinball.
So einen Medizinball, ja. Genau. Ja, stimmt. Ja. Wo man immer droht, ihn irgendwie diesen Ball wegzutreten oder sowas.
Natürlich.
Jetzt fällt
natürlich.
Er. Oder aber wenn er drauf sitzt, dann sitzt er bequem. Ja,
stimmt. Aber ich meine, also um darauf auch nochmal zu kommen, die Maßnahmen, ne? Also es gab ja sogar noch dieses Straftraining.
Das stimmt. Ne?
Es gab nach dem Spiel gegen Bielefeld ein Straftraining, wo es in der Presse auch hieß, dass das von der Mannschaft, also es ist ja auch ein Straftraining, da klar haben die nicht gesagt, hurra. Aber das kam wohl auch nicht so gut an. Und ne, das sind natürlich auch so Sachen, wo, das kann auch in eine falsche Richtung losgehen, dass man dann merkt, ja, in diesem Moment, ja, es ja, ist so schön, der Trainer verliert die Kabine. Ja. Dass der Trainer irgendwie, dass es dann schwierig wird danach. Mhm. Aber das ist irgendwie doch scheinbar dieses Donnerwetter, was es gegeben hat von allen Seiten, jetzt eben auch mit diesem Straftraining für die Mannschaft, gleich am Sonntag war es, glaube ich. Es scheint ja irgendwie funktioniert. Also nicht, dass sie das jetzt jedes Mal machen müssen, aber das scheint ja in diesem Falle definitiv auch eine Wirkung gezeigt zu haben.
Also man sieht zumindest, was man wieder hört, er hat die Kabine hinter sich. Ich meine, wenn du tatsächlich so ein Spiel gegen Bielefeld verlierst und dann am nächsten Tag ein paar Steigerungsläufe machst, dann ist richtig, hast du natürlich schon die Chance, dass großer Unmut in der Mannschaft entsteht. Aber wenn die mitziehen und danach gegen Hamburg so eine Leistung zeigen, dann scheint er die Kabine hinter sich zu haben. Scheint zu funktionieren.
Ja, also genau, weil sie die Leistung hat wirklich, finde ich, dann schon auch eine Menge gesprochen. Und ich sage mal so, auch wenn jetzt Hasche sagt, dass es beim nächsten Spiel schon wieder in die andere Richtung losgehen kann. Grundsätzlich kann es das natürlich, wobei glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es sei denn, dass sie wirklich ein erkennbar dämliches Spiel hinlegen. Also ein Spiel, wo man jetzt wirklich, also wenn es jetzt, wenn es wieder mehr in Richtung Arbeitsverweigerung geht, also wenn es ein Spiel ist, wo man denkt, huch, die spielen ja so wie gegen Bielefeld. Ja. Aber das würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir gegen Düsseldorf verlieren, wird jeder völlig zu Recht sagen, okay, gegen Düsseldorf kann man im Augenblick verlieren, die sind auf einer Augenhöhe mit uns. Ja. Und wenn das Spiel vielleicht auch so ein Spiel ist, wo man sieht, ne, es wäre alles möglich, hat nicht geklappt für uns, kann man meiner Meinung nach nicht nach dem Spiel schon wieder sagen, so, jetzt muss man aber nochmal wieder über den Trainer reden.
Ich glaube,
das wäre Blödsinn.
Ja, ich glaube, es kommt gegen Düsseldorf tatsächlich sehr, sehr stark auf die Leistung an. Weil wenn jetzt Hannover gegen Düsseldorf wieder keine ansprechende Leistung gibt spielt und einfach nicht gut spielt und dieses Spiel verliert, dann kannst du wieder am Ende sagen, na, gegen Regensburg war es einigermaßen solide, aber wir haben jetzt auch nicht in einen großen Rausch gespielt. Gegen Münster, das war wirklich dünn die Leistung, dann sind wir ausgeschieden gegen Bielefeld. Gegen Hamburg, das war ein gutes Spiel. Gegen Düsseldorf wieder nicht. Das heißt, wir haben dann auf jeden Fall von diesen 5 ersten Spielen haben wir ein gutes Spiel mit dem HSV und so rum würde man das ja dann ganz, ganz schnell in der Medienwelt auch wieder drehen. Und sagen, naja, wenn du von 5 Spielen nur ein gutes Spiel hast, dann...
Ihr seid ja furchtbar, ihr Medienleute.
Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. So permanenter Druck.
Sie dürfen aber ja ruhig verlieren, aber sie dürfen sich dann nichts vorwerfen lassen, dass sie halt nicht alles versucht und getan hätten.
Richtig.
Das ist keine... Also Pleiten, Pech und Pannen dürfen meinetwegen auch passieren, aber es darf nicht dazu kommen, dass die Fans und die Medienwelt dann sagen kann, dass sie so enttäuscht sind von der Leistung und von der fehlenden Einsatzbereitschaft, so wie du das gesagt hast, Matthias. Also das darf weder bei der Mannschaft noch beim Trainer dann erkennbar sein.
Ich meine, ist jetzt kein Geheimtipp, aber am besten einfach gewinnen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, würde ich mal sagen.
Dann fragt später danach keiner mehr. Ja. Weder in den Zeitungen noch im Fernsehen. Dann sind wir alle zufrieden.
Wir können ja, wenn ihr wollt, bevor wir hier noch weitersprechen, wir können es ja nochmal vertiefen, weil unsere Freunde von 96 Freunde haben nämlich uns wieder ein Zitat zugeschickt, was wir gleich mal einblenden können, um dann daran noch mal ein bisschen anknüpfend weiter zu diskutieren.
Ui, ist das dunkel. Also ich kann es nicht lesen.
Ja, es war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber Einsatz und Laufbereitschaft waren wieder da. Das gibt hoffentlich einen Push für die kommenden Spiele und stimmt uns erstmal positiv. Leitl legte Baumgarts Spiel über die Außen lahm und konnte sich über einen starken Leopold und Christiansen freuen. Somit ist es auch ein Lob für den zuletzt kritisierten Trainer. Und ich würde sagen, weiß nicht, Niklas, wie du das siehst, auf jeden Fall auch seine Auswechslungen haben ja diesmal sogar funktioniert. Also ich finde selbst ja noch... Ja, es ist ja wirklich nicht immer der Fall, aber ja, die Auswechslungen haben funktioniert. Er hat, wo habe ich es mir nicht aufgeschrieben, er hat dann irgendwann relativ zügig, als Hannover dann auch schon geführt hatte, genau, in der 72. hat er dann Tresoldi und Vogelsammer gebracht, also weiterhin zwei absolut gute Stürmer, die Hamburger hätten gestresst haben, also selbst das hat funktioniert. Weiß nicht. Wie siehst du denn die Einwechslung?
Ich glaube, Leitl wird kein Typ mehr, der früh wechselt, also ich finde, er könnte teilweise auch noch ein bisschen früher da auch schon mal reagieren, aber also 72. Minute waren ja die beiden Wechsel Vogelsammer, Tresoldi, 76. dann Neid und dann ja 90. hat er ja auch noch zwei gebracht.
Ja.
Ich glaube, er wird keiner mehr, der früh wechselt, aber genau, ich sehe es auch so. Und ich finde ihn halt auch, also diese Kommunikation vor dem Spiel, haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber die finde ich auch wirklich gut. Also das ist ja wirklich stark zu sagen, die Mannschaft hat es eigentlich drauf. Ich weiß nicht, warum sie es gerade nicht auf den Platz bekommen, aber eigentlich können die das. Damit stellt man ja die Mannschaft schon mal irgendwie, ne, man kritisiert sie nicht zu hart in der Öffentlichkeit, sondern sagt, die können das eigentlich. Ich weiß noch nicht, warum sie es jetzt gerade nicht können. Und dann direkt danach zu sagen, Leute, aber die Stimmung ist ein bisschen zu schlecht, ne? Wir fangen gerade erst an, so dass wir machen mal ein bisschen so weiter jetzt und dann, ich glaube, er schafft eine gute Balance, so ja, sowohl spielerisch als auch was so die Mentalität der Spieler angeht.
Hasche, haben für dich denn die Wechsel gepasst?
Ja, war in Ordnung. Hat er auch dann hier das ganze Kontingent mal ausgeschöpft.
Ja,
vielleicht dann zum Schluss dann auch ein bisschen viel Zeit gelassen, ja, von den sechs Positionen, die da dann ausgetauscht waren im Vergleich zu den Bielefeld-Spielen, hat dann halt der Lars Gindorf den Kürzeren gezogen. Da konnte sich dann nicht mehr beweisen. Aber wenn sie jetzt dann den Glücksmoment, den sie hatten, gegen den HSV jetzt dann rüber retten können ins nächste Spiel, ja, dann ist doch dann erstmal alles wieder in Ordnung.
Ja, also ich wollte den Auswechslungen noch eine Sache sagen, was mir aufgefallen ist, das ist aber wiederum mein, ich sag mal, Laienblick im Stadion. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass er Rochelt so lange drin gelassen hat. Nicht, dass der jetzt richtig schlecht war, aber der war, finde ich, spätestens die letzte Viertelstunde so erkennbar ausgespielt, ausgepowert, und dann sind ihm auch mehrfach so doch auch so Fehler dann und Ball unterlaufen, wo man einfach merkte, er kann jetzt nicht mehr, er hat jetzt einfach nicht mehr die Kraft. Das hat mich ein bisschen gewundert. Der ist ja tatsächlich erst in der 90.
Halstenberg hatte keinen guten Tag.
Das ist richtig, der ist raus. Aber da, genau, bei der Auswechslung spätestens habe ich gedacht, nanu, wieso ist denn der Rochelt jetzt nicht auch mit dabei?
Ja, wahrscheinlich hatte Stefan Leitl Angst, wenn er jetzt den Rochelt rausnimmt, dann muss er ja auch schon perspektivisch etwas defensiver gehen, bringt er den Kunst rein. Ja,
okay.
Und ab dem Moment hast du auch eine Systemänderung drin. Ne? Mhm. Wenn du eine Systemänderung drin hast, dann ist natürlich wieder die Gefahr, dass erstmal sich alle so ein bisschen sortieren müssen und die Hamburger das ausnutzen und dann vielleicht zum Ausgleich kommen. Das wäre halt so die Gefahr bei so einer Systemänderung. Und das wäre natürlich wieder so ein Punkt gewesen. Stell dir mal vor, Hamburg hätte noch ein Tor gemacht, dann hätte sich Stefan Leitl genau das anhören müssen.
Ja, das stimmt. Gut erklärt. Vielen Dank. Danke.
Ja, sehr gerne.
Bin ich zufrieden.
Bei weiteren Fragen jederzeit.
Das ist sehr gut. Ja, okay.
Naja, wie auch immer. Jetzt fällt Halstenberg höchstwahrscheinlich beim nächsten Spiel aus. Leopold steht noch nicht so richtig fest, aber Halstenberg hat einen Infekt. Hasche, was denkst du denn? Einfach 1:1 durch Neid ersetzen oder nicht?
Also ich würde jetzt dann hier Eze auf die ganz linke Position setzen und dafür dann dem in der Viererkette verschieben.
Also dem als Innenverteidiger, ja?
Ja, oder rechts. Das dann halt die Position, wer stand denn jetzt dann rechts auf der Seite?
Also jetzt hat... Ja, Niklas?
Nee, es wäre Moroja wahrscheinlich, ne? Also dem dann für Moroja auf rechts. Und dann
ja, also Moroja würde ich eher noch mehr ins Mittelfeld reinziehen.
Okay.
Gar nicht in die Verlegenheit kommt, hinten verteidigen zu müssen gegen irgendwelche Leute, die 1,90 oder 2 Meter groß sind.
Ja. Aber würdest du jetzt trotzdem Neid reinbringen für Halstenberg oder würdest du jetzt in Verteidigung Neumann, nee, Neumann D macht ja keinen Sinn.
Den naja, also Viererkette und dann ist es dann Neid, ja.
Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall gegen Düsseldorf. Wo wirst du das Spiel schauen? Im Stadion?
Ich versuche das dann wieder bei Sky zu gucken.
Sehr gut. Sehr gut.
Okay. Gut, ich glaub, sind wir durch.
Vielen Dank für den nächsten Anrufer. Wir könnten mal kurz fragen. Wir sehen momentan nicht, ob es einen neuen Anrufer gibt, aber ich glaube.
Genau, die Anzeige ist so ein bisschen nach links
verschoben. Die Anzeige ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach nichts. Da ist auch einfach keiner da. Aber du kannst uns vielleicht eins noch sagen. Also zwei Sachen kannst du uns noch sagen. Erstens.
Stimmt.
Gibt es einen Spieler des Spiels für dich?
Ja, da sind natürlich jetzt hier die ganzen Medien auf Engangkamp eingeschossen. Der steht vielleicht jetzt überall im Mittelpunkt und dadurch im Rampenlicht durch sein Tor. Aber ich gucke da auch irgendwie so vielleicht ein bisschen anders als die meisten. Ich habe Gefallen am Neumann gefunden. Den möchte ich hervorheben mit seinem tödlichen Pass auf den Rochelt.
Gut, den haben wir.
Hier nicht zum Tor gepasst hat, aber sowas möchte ich jetzt in jedem Spiel sehen.
So, also ja. Ist dein Spiel.
Und,
Spiel
auch Neumann. Im Mittelfeld hat er sich gut als Dribbler und als Spielmacher sogar versucht. Und natürlich dann die eine oder andere Rettungsaktion in der Abwehr, das hat mir gut gefallen.
Sehr gut, also, für den Neumann finde ich sehr gut, sehr dankbar. Vielen Dank.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich besonders Lee sehr gut fand, aber da haben wir ja gesagt, der ist hier quasi unterm Tisch. Die Karte.
Genau.
Ja, die Karte ist runtergefallen. Nein, ich meine, die Karte ist einfach in Originalgröße. Deswegen.
Aber, ja, oder du kannst auch hier eine Karte vom dem herausziehen. Oh. Der war auch sehr fleißig und auffällig. Ich glaube, der hatte die beste Zweikampfquote jetzt im Spiel gehabt und hat sich auch sehr für seinen Mitspieler eingesetzt, als der Rochelt von dem Hamburger Hefti umgehauen wurde und hat sich dadurch dann die gelbe Karte abgeholt.
Und
das fand ich auch sehr beeindruckend, dass er da in diese Schubserei da reinging. Aber vielleicht war er auch nur sauer, weil der Spielzug nicht geklappt hat.
Und er ist größentechnisch auch am nächsten dran, glaube ich, an Lee. Das passt auch noch insofern.
Okay.
Da kann man das mal wieder sehen. Auf die Größe kommt es eben einfach nicht an. So. Hasche, vielen Dank für deinen Anruf. Halt, Moment, haben wir jetzt einen Tipp aber schon? Einen
Tipp haben wir schon, oder? 1-1 hast du gesagt.
Ach, ja. Ich sag mal 1-1.
Ja, okay, stimmt. Hasche, da war sowas. Hasche, 1-1. Gut, dann erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
Jawohl. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke dir auch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, mach's gut.
So. Ja, ich habe zumindest, weiß nicht, wenn wir gerade keinen neuen Anrufer haben, ruft gerne an. Habe ich noch so zwei andere Themen, mit denen ich über.
Vielleicht sagen wir nochmal die Nummer. Ah, genau, hier, da ist sie, 0511, falls man sie noch nicht entdeckt hat, hier auf dem Bild. Wir haben sie im Bild versteckt, 0511 3670 170. Bitte in der Reihenfolge jetzt wählen.
Bitte in der Reihenfolge jetzt wählen. Ja. Ich würde gerne mit euch, ich weiß nicht, Niklas, ob es auch dich erreicht hat. Es gibt jetzt in dieser Woche durchaus auch wieder einige neue Gerüchte, die durchaus auch spannend sind, von neuen Leuten, die möglicherweise zu Hannover 96 kommen könnten, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Ich meine, jetzt sind wir kurz vor Ende des Transferfensters, Freitagabend ist Schluss. Markus Mann hat, also alle haben gesagt, es wird auf jeden Fall noch was passieren. Markus Mann hat gesagt, jetzt kommt so richtig Bewegung rein. Ein Gerücht, was, wie ich finde, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, ist Salih Özcan von Borussia Dortmund, wo mich mal interessieren würde, wie ihr das einschätzt. Meiner Meinung nach auf gar keinen Fall irgendwie ein Spieler, der irgendwie zu Hannover kommen könnte. Er würde wie die Faust aufs Auge passen bei Hannover 96. Es wäre der Spieler, den Hannover 96 auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld gebrauchen könnte. Er ist so ein typischer Spieler, der den Ball ansaugen kann. Er ist ein Spieler, der den Ball aber auch gut verteilen kann, der zweikampfstark ist, mit Erfahrung bei großen Vereinen, sogar Champions League gespielt mit Borussia Dortmund, wirklich ein richtig guter Spieler. Aber ich habe mir überlegt, wer würde von so einem Transfer denn profitieren? Und das wäre tatsächlich nur Hannover 96. Es wäre nicht Borussia Dortmund, weil Salih Özcan ist 26 Jahre alt. Defensives Mittelfeld, hat einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Warum sollte Borussia Dortmund sagen, ja, den verleihen wir mal zu Hannover 96 in die zweite Liga. Das würde sportlich gar keinen Sinn machen. Und auch für ihn würde es gar keinen Sinn machen. Der ist wirklich ein guter Spieler. Heute kam nochmal das Gerücht auf, also Galatasaray hält sich auch schon so ein bisschen, um den VfL Wolfsburg, die auch gerade noch dabei sind, ihren Kader zusammenzubasteln und wohl auch ihre Fühler so ein bisschen zu Salih Özcan ausgestreckt haben. Also wie gesagt, für mich Salih Özcan und Hannover 96, ich würde mich extrem freuen, aber das wird auf gar keinen Fall passieren. Oder was denkst du, Niklas?
Ja, genau so sehe ich das auch. Ich halte Salih Özcan beim BVB so ein bisschen für ja nicht gut genug. Also ich finde, gerade in der Champions League wurden ihm da letzte Saison schon klar die Grenzen aufgezeigt. Aber natürlich ist das ein guter Spieler, aber ich glaube, der ist dann doch eher ein Regal über 96 leider. Ich meine, der war ja vorher auch beim FC in Köln. Ja. Da war er natürlich überragend und irgendwie so der Spielmacher. Ja. Ich glaube, dass sowas wie Wolfsburg da dann schon deutlich wahrscheinlicher ist als 96.
Ich glaube auch, wenn Hannover 96 jetzt in der ersten Liga spielen würde, glaube ich, würden wir anders darüber reden. Dann könnte ich mir das sogar vorstellen irgendwie, ne? Aber auch so jetzt so eine marktwertgerechte Ablöse von, weiß ich nicht, 8 bis 10 Millionen Euro, niemals. Niemals. Ein anderes Gerücht, was, und da bin ich auch sehr gespannt, wie ihr das seht, ist Ivan Pritain, Stürmer von Union Berlin. Den haben sie jetzt im Sommer geholt aus Wiesbaden. Niklas, würde das Sinn machen?
Das Gerücht habe ich auch gelesen. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Dafür kenne ich ihn zu wenig. Glaube auch, dass so mit dem Gangkamm, Tresoldi, Nielsen, Lee, also die Offensive ist, glaube ich, ist ganz gut bestückt ja eigentlich. Ich kann ihn nicht so, also ja, ich kann es nicht so richtig einschätzen.
Was meint ihr? Mir geht's sehr ähnlich. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das wie bei Salih Özcan, ich glaube nicht, dass Pritain kommen wird. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum Union Berlin ihn geholt hat. Er kommt aus Wiesbaden, die haben 1 Million Ablöse bezahlt. Aber Union Berlin, gut, die haben jetzt Mikkel Kaufmann, haben die jetzt abgegeben zu Heidenheim. Aber ansonsten, die haben Vertessen, Hollerbach, Jordan und auch Volland, auch wenn der jetzt gerade noch an so einer Kniegeschichte irgendwie laboriert. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum Union Berlin ihn holt, weil er ist jetzt auch nicht so der Perspektivspieler. Er ist 28 Jahre alt, von Wiesbaden, guter Spieler. Aber so, und jetzt wäre natürlich die Frage, wenn du ihn verleihen willst, macht das dann Sinn, ihn auch wieder in die zweite Liga zu verleihen? Warum holst du einen 28-Jährigen, um ihn direkt zu verleihen? Welche Perspektive willst du da irgendwie anstreben? Deswegen macht ehrlich gesagt Pritain für mich auch überhaupt keinen Sinn. Wo mehr das Gerücht irgendwie aufkommt, ist, dass er vielleicht zu Kaiserslautern geht, in so einem Tausch mit Ragnar Ache, der möglicherweise dann zu Union Berlin geht, den ich auch wieder besser einschätze als Pritain. Aber und wie du schon sagst, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, Hannover ist eigentlich im Offensivbereich gut aufgestellt. Eigentlich hat Hannover andere Baustellen, oder?
Ich überlege gerade, ist nicht bei Union auch Horst Held Manager?
Ja. Exakt. Ne? Ja.
Ja. Das heißt, die Verbindung wäre ja da. Das passiert ja dann schon manchmal, dass dann sich so Manager irgendwie noch so Verbindungen raussuchen für so Transfers. Aber ja, wie gesagt, also du hast ja gerade auch gesagt, ja, der ist 28. Union finde ich ein bisschen wunderlich.
Ich habe nicht verstanden, warum sie den holen. Was wollen sie mit dem? Ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung. Ja. Kannst du nicht sagen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir den Bildschirm, wie gesagt, der ist immer noch verschoben, aber es könnte sein, dass wir einen Anrufer haben und es könnte sein, dass es Micha ist, aber es kann auch jeder andere sein, dessen Name...
Nein, es ist Micha.
Es ist ja, Micha, okay, sehr gut. Ja, wir werden hier so ein bisschen alleingelassen von der Redaktion, was ja, das
wir
angeht.
Wir haben nur das H und A.
Wir sehen nur das H und das A.
Ja. Guten Abend, Matthias. Guten Abend, Ben. Guten Abend, Niklas. Schön, Matthias, dass du wieder in Deutschland gelandet bist.
Ja, schön, dass wir von dir jetzt auch mehr hören als nur deine letzten beiden Buchstaben.
Ja, aber ich wollte auch gar nicht so viel sagen. Ich hatte gar nicht so ein Redebedürfnis, weil es ist schon alles gut durchgesprochen worden, muss ich sagen. Und deswegen, ich dachte, es kommt mal irgendeiner mit irgendeiner neuen Bombe oder sowas. Aber warum? Weiß ich nicht, warum sich Nick nicht meldet. Na, ist auch egal.
Stimmt, Nick fehlt noch. Naja.
Ja. Ich sag jetzt mal, also 3 Punkte, sehe ich. Alles wieder in Butter, alles richtig. Und ich habe das ja auch schon begründet. Deswegen über das Spiel nur 2 Sachen jetzt. Ich habe manchmal an manchen unserer Spieler so gewisse Zweifel an der Konstanz. Zum Beispiel der Rochold. Der kriegt den Pass von Neumann, steht mit dem Rücken zum Tor, hat aber genau gesehen, wo der Torwart steht. Dann nimmt er mit seinem super Ballgefühl den Ball an und verwandelt gleich, indem er den drüber wegspielt. Also das ist ein klasse Tor gewesen, super Tor. Schade, dass auf der Ball auf der Hand fällt. Aber da konnte man sehen, der kann wirklich Fußball spielen, super. Ja, und dann 10 Minuten später oder vielleicht vorher schon hinterher, was vorhin auch schon kam, die Ecken, die Freistöße. Also, ich weiß nicht. Da hat er doch wieder gar nichts gezeigt. Da denkst du immer, der muss doch mal so einen Mann im 16er da auf dem Elfmeterpunkt anzirkeln, dass der die Chance hat, da reinzugehen. Nein, die werden da reingetreten. Entweder holt der Torwart die runter und sagt Danke, oder er landet irgendwo, wenn der Verteidiger den nicht noch zur Ecke macht, dann gibt's Abstoß. Ja. Also bei dem Rochelt weiß ich, habe ich also wirklich immer meine Zweifel, aber dass er Fußball spielen kann, das hat er mit dem Tor für mich gezeigt. Mhm. Der zweite ist der Ngankam. Mhm. Ein Mann, der mich eigentlich vom Anfang an überzeugt. Mhm. Aber bei dem bin ich so der Meinung, der braucht noch 10 Spiele oder zumindest eine Halbsaison, dass er so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegt.
Also,
der ist immer noch so grün, finde ich.
Also Hannover hat ja generell häufig Stürmer gehabt, wo die Stürmer so ein bisschen gebraucht haben, bis sie richtig in Fahrt gekommen sind. Ich denke dabei zum Beispiel an Mo Abdellaue damals noch zu Europa-League-Zeiten, auch Europa-League-Zeiten noch mit Mamdiou. Die haben alle mal so ein bisschen gebraucht. Du hast bei allen gesehen, die haben ein unglaubliches Potenzial. Und wenn Hannover es schafft, das abzuschöpfen, dann explodieren die und gehen durch die Decke. Ich glaube, Ngankam ist da eine ähnliche Kategorie.
Ja, sicher. Bloß bei dem sage ich noch, der ist zu grün. Also der kann noch, die anderen, die hatten ja alle wie Abdellaue und dieser Diouf und so weiter, die hatten ja schon alle lange Spielerfahrung. Aber das fehlt ihm. Deswegen sage ich, wenn man schaffen könnte, den laufend einzusetzen, das kannst du natürlich bei unserem breiten Kader nicht unbedingt, dann sehe ich mit dem auch wirklich eine tolle Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber na gut, das waren die beiden. Warte mal, jetzt muss ich mal wieder auf meinem Zettel.
Vielleicht gucken, um da einmal kurz einzuhaken.
Ja, Niklas, bitte.
Ich finde, also bei Ngankam finde ich aber spannend, was der schon so hinter sich hat. Ne? Also, dass man da vielleicht so ein bisschen braucht, weil er ja schon jetzt so ein paar Stationen hatte. Ne? Mit Fürth, mit Hertha, mit Frankfurt und Mainz. Dann zu einem neuen Verein wieder zu kommen. Und der ist auch erst 24. Ich glaube, also ich würde dem da noch ein bisschen Zeit zugestehen, bis er dann so richtig abliefert. Aber ich glaube, der kann richtig viel, weil, also wenn du mit 24 schon, ich habe es gerade nachgeguckt, 65 Bundesligaspiele gemacht hast, also im Oberhaus, dann bist du eigentlich ja auch ein guter Zweitligaspieler. Also, und ich glaube, das kommt. Ich erwarte viel.
Das glaube ich und hoffe es auch wirklich, dass er die Chance kriegt. So, der zweite Sache ist immer noch, ich bin ja manchmal ein bisschen nachtragend, muss ich ja ehrlich sagen. Wenn man jetzt die Tabelle mal sieht, und stellt sich mal vor, so könnte das am Ende der Saison auch aussehen. Denn holen uns doch wieder diese alten Sachen ein. Regensburg, die wollten nur nicht höher verlieren. Die Halbzeit haben die sich nur hinten reingestellt. Wenn wir da weitergestürmt hätten, dann hätten wir mit 5-6-0 ein Torverhältnis als Basis gehabt. Da würden wir jetzt vor allen anderen, die 7 Punkte haben, stehen. Das ist schon wieder vergessen. Die Münsteraner, die wollten gar nicht gegen so einen Aufstiegskandidat bloß nicht verlieren. Und wir wollten auch nicht verlieren bei so einem Aufsteiger. Diese 2 Punkte, die können uns auch wieder am Ende der Saison fehlen. Das sind alles so Sachen wie letztes Jahr Osnabrück und Schalke und in Braunschweig. Alle so Sachen, die summieren sich. Aber das haben wir ja vorhin schon mal durchgesprochen. Aber das soll man nicht vergessen und immer so sagen, ja, Schwamm drüber, wir haben das jetzt ausgeglichen mit Münster. Nein, haben wir eben nicht. Wir müssen weiter so spielen. Fortuna Düsseldorf wird schwer, wird sehr schwer. Und außerdem sage ich dieses Mal, Herr Leite sitzt ja jetzt auf dem festen Stuhl. Es ist immer wie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also verlieren wir mal wieder 2-1. Das kannst du als Tipp aufschreiben. Weil es ist einfach zu ruhig. Das ist wieder Mist. Es ist schon so, der Trainer muss unter Druck stehen, deswegen macht er auch nichts anderes. Aber dann klappt es. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft sich dann anders einstellt oder so. Nein.
Ja.
Ich weiß nicht, woher. Aber das ist nun mal so und die zweite Liga erst recht so. Tja, so ist das.
Also ich verstehe ja immer gar nicht, warum man nicht erstmal ein bisschen Optimismus walten lässt, weil ich meine, solange keine einzige andere Mannschaft ist, auch nur einen Jota besser macht, ist doch alles bestens.
Was ist denn dein Tipp?
Mein Tipp für das Spiel gegen Düsseldorf?
Ja.
4-0 sagt er doch
wir
wieder.
Wir spielen in Düsseldorf, ne?
Ja. Freitagabend.
1-2, also wir gewinnen.
Oh.
Ja, so sieht es aus. Weil jetzt haben wir ein Unentschieden, sogar 2 Unentschieden. Ich habe ja gesagt, es wird 0-0. 1-1 von Hasche, 2-1 von dir und 1-2 von Micha. Na gut.
Ja, Genau, richtig. So, Mensch, also ich wundere mich, dass keiner anruft. Es kann auch nur heute, nach dem Sieg, da habe ich gedacht, da kriegst du überhaupt gar keine Chance. Sollen die Jungs doch das machen? Nee, alles klar. Jungs, schönen
das
Abend
Das Wetter
noch.
Ist zu gut, immer noch.
Ja, ich weiß auch nicht.
Michael, danke also, dir für den Anruf.
Bis denn. Ja,
mach's gut. Ciao. Ich will noch mal eine andere Frage irgendwie reinwerfen. Und zwar, ich bin mal gespannt, wie ihr beide das seht. Ich persönlich freue mich sehr über den Sieg. Hannover 96 hat 1-0 gewonnen gegen Hamburg.
Ich nicht.
Doch. Aber jetzt mal im Ernst, würdet ihr sagen, der Sieg war verdient?
Ja.
Ja? Niklas, würdest du auch sagen, der Sieg war verdient?
100%.
Echt?
Ja,
auf jeden Fall. Spielerisch war es total gut.
Nicht unbedingt. Ich habe ja gerade schon gesagt, manchmal reicht auch eine 3. Und das hat ja Leitl auch gesagt. So, es reicht manchmal auch einfach ein Tor zu schießen und sich dann irgendwie so ein bisschen hinten reinzustellen oder einfach gut zu verteidigen. Es
war genau. Sie haben sehr offensiv verteidigt. Also sprich, sie haben eben nicht sich hinten reingestellt, sondern das gemacht, was ich eigentlich auch immer am besten finde, nämlich den Gegner beschäftigt weiterhin.
Ja.
Das war mir ja aufgefallen. Ich fand das ja zum Beispiel so faszinierend in der Zusammenfassung in der Sportschau der ARD. Habe ich das Spiel mir nochmal angeschaut. Und da hatte ich von der ersten Halbzeit ein völlig anderes Bild, weil sich die Sportschau natürlich naturgemäß eher auf richtig konkrete Chancen stürzt. Und dann gab es wohl nur eine ganz am Anfang für Hannover und dann irgendwie wohl tatsächlich, es gab drei für oder leichte Chancen für den HSV. Und das war die erste Halbzeit. Und ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel eigentlich sehr gut beherrscht haben. Wir haben halt keine richtigen, außer der ganz am Anfang Torchancen gehabt.
Das ist es halt.
Aber wir haben halt ein richtig gutes Spiel gemacht, den HSV ist richtig schwer gemacht. Die drei Chancen, die sie hatten, waren jetzt auch jetzt gar nicht so die dollsten. Also sprich, und ich wollte noch zu deiner Frage eben sagen, du hast ja nicht gefragt, konnte es nur einen Sieger geben? Ne? Also ja. Natürlich sage ich nicht, dieses Spiel hatte definitiv nur einen Sieger verdient. Hätte der HSV jetzt ein Tor geschossen und wir hätten es halt nicht hingekriegt, hätte ich auch gesagt, war auch verdient für die dann.
Naja,
aber es war definitiv ein verdienter Sieg,
klar. Aber genau das meine ich. Also ich meine, Hamburg hätte mich genauso gut auch dieses 1-0 machen können.
Absolut.
Und nicht Hannover. Und dann wäre es nämlich auch verdient gewesen. Und wir würden dann jetzt wieder komplett anders sprechen und dann darüber sprechen, naja, sie waren bemüht, haben versucht, die Hamburger zu beschäftigen, aber haben halt eben wieder verloren. Und ich meine, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, in der ersten Halbzeit ein Muheim-Freistoß und von Ferrei, der Ball war relativ langsam, aber auch knapp, aber egal. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit, der Kopfball von Selke, dann dieser Schuss von Karabetz, der sehr frei vorbeigeschossen hat, Freistand. Poreba hatte auch nochmal eine riesengroße Chance und Hannover hatte eigentlich den Elfmeter von Ngangkamp und dann hatte Hannover noch irgendwie einen Schuss von Lee gehabt. Das war wirklich
gut.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, auch aufgrund der Chancen, boah, also Hannover hat gut gespielt, aber ehrlich gesagt hätte Hamburg den Sieg vielleicht durchaus verdient gehabt, auch wenn ich mich jetzt vielleicht damit unbeliebt mache.
Ja, ich finde, es war aber trotzdem, also so läuft Fußball ja oft, finde ich. Ne? Also es war von 96 einfach eine solide, gute, geschlossene Mannschaftsleistung. So, das ist auch, also ich habe mir gerade die Kickernoten nochmal angeguckt und das deckt sich ziemlich mit dem, was ich gesehen habe. Also bei 96 ist es, glaube ich, eine Gesamtnote von 3,09, also wirklich ziemlich glatt, eine 3. So, da fällt dann einer mal irgendwie mit einer 4 so ein bisschen weiter nach unten, aber ein Gangkamp vor allem und Neumann ziehen das Ganze wieder so ein bisschen nach oben. Und beim HSV ist es eine Durchschnittsnote von 4,32 und ich finde, das passt ganz gut. Also da sind eigentlich nur drei Spieler, die so ungefähr in Normalform waren und alle anderen haben sich so ein bisschen hängen lassen. Und das liegt natürlich auch an dem Spiel von 96, an diesem Überraschungsfaktor, glaube ich auch, dass es eben eine andere Formation war, dass es eine andere Motivation war auch. Mhm. Aber Hamburg hat, finde ich, hat es Freitagabend einfach nicht so gut gemacht, dass sie dieses Spiel hätten gewinnen sollen.
Du hattest bei Hamburg halt zwischendurch den Eindruck, dass sie irgendwie keinen Zugriff haben, aber gleichzeitig irgendwie auch echt große Chancen noch ausgespielt haben, ne?
Naja, ja. Keine richtig großen.
Also naja, okay. Ey, das von Karabetz und Poreba, ja. Das waren schon echt dicke Dinger. Ja. Selke, den Kopfball, den habe ich aber dreimal drin gesehen.
Ich glaube, das war die einzige, wo ich, der Selke-Kopfball war die einzige, wo ich auch gedacht habe, okay, das war jetzt wirklich eine große Chance.
Ja, ne? Echt so.
Naja. Okay.
Gut.
Ja, ich habe noch ein Lied mitgebracht.
Sehr gut.
Das Lied, die Grundlage dieses Liedes hatten wir schon mal, aber damals mit anderen Texten. Und es war auch schon 2016, also sprich, es ist ein bisschen...
Ich werde mich nicht erinnern können,
da war
ich
noch eben, da warst du ja noch gar nicht geboren.
Ich freue mich.
Genau. Wir waren zwei Sportvereine mit H
und mit Gewinnerpflicht. Erste Liga endlos und Braunschweig gab's für uns doch nicht. Die anderen waren sogar ganz unabsteigbar, doch dann ging es ganz schnell. Und nur wir waren nur leicht neben der Spur. Wir waren so richtig Profis für die Ewigkeit. Das war doch klar. Haben die Wolken nicht gesehen in Bielefeld, bis es dunkel war. Und dann war's passiert, ja genau. Und dann war's passiert, haben es nicht kapiert. Danach gab's Blitz und Donner. Doch zwei wie wir, die dürfen halt nicht verlieren. Hinterm Straftraining geht's weiter. Ein neuer Sieg hinterm Straftraining immer weiter. Weil uns das besser liegt, das System ging so gut rein. Wird schon bald ein neues sein, denn die Saison ist lang noch nicht vorbei.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, ist so. Zwei Teams, die eigentlich nicht verlieren durften.
Genau. Ja. Die einen haben es, wir haben es nicht. So ist das.
Einen guten Ausgang für uns.
Wir schauen, wie es weitergeht. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Club der Roten Dichter. Bis dahin, eine gute Zeit. Schönen Gruß nach Köln.
Ja.
Bis dann. Ja. Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.